Mit meiner Predigt heute Morgen schließe ich nahtlos an meine Predigt von vor 14 Tagen an. So genauso wie es auch der Predigttext tut, der sich unmittelbar an den Predigttext von vor 14 Tagen anschließt. Zur kurzen Erinnerung, in meiner letzten Predigt ging es um die Vergebung. Dass wir in erster Linie nicht darum kämpfen, irgendwie Recht zu behalten, einen Rechtsstreit irgendwie versuchen beizulegen, sondern dass es in erster Linie darum geht, dass wir einen Menschen, den wir durch den Streit verloren haben, wieder zurückgewinnen. Und das passiert, wenn wir vergeben können oder auch Vergebung erfahren. Es ging auch darum, warum es für diesen Prozess so wichtig ist, dass sich die beiden Menschen, die das betrifft, zu einem Vier-Augen-Gespräch treffen, nicht von außen betrachtet werden, sondern echt sein können in ihrem Miteinander. Und warum es aber auch wichtig ist, andere Menschen dazu zu holen, wenn die Vergebung in diesem ersten Schritt nicht gelingt oder ausbleibt. Und nun hat Petrus diese Worte von Jesus gehört damals und er knüpft direkt daran an. Er tritt nach vorne vor den Jüngern, ergreift das Wort und wir lesen in Matthäus 18, in den Versen 21 bis 35, was dann passiert. Und ich lese uns einmal den Predigttext vor. Dann kam Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft soll ich jemandem vergeben, der mir Unrecht tut? 7-mal? Nein, antwortete Jesus, 70-mal 7-mal. Deshalb kann man das Himmelreich mit einem König vergleichen, der beschlossen hatte, mit seinen Bediensteten, die von ihm Geld geliehen hatten, abzurechnen. Unter ihnen war auch einer, der ihm sehr viel Geld schuldete. Und da er nicht bezahlen konnte, befahl der König das Folgende. Er, seine Frau, seine Kinder und alles, was er besaß, sollten verkauft werden, um damit seine Schuld zu begleichen. Doch der Mann fiel vor ihm nieder und bat ihn, Herr, hab doch Geduld mit mir, ich werde dir auch alles bezahlen. Da hatte der König Mitleid mit ihm, ließ ihn frei und erließ ihm seine Schulden. Doch sobald der Mann frei war, ging er zu einem anderen Diener, der ihm eine kleine Summe schuldete, packte ihn am Kragen und verlangte, dass er auf der Stelle alles bezahlen sollte. Der Diener fiel vor ihm nieder und bat ihn um einen kurzen Aufschub. Hab doch Geduld mit mir, ich werde dir auch alles bezahlen. Doch der Mann war nicht bereit zu warten. Er ließ ihn verhaften und einsperren, so lange, bis dieser seine ganze Schuld bezahlt hätte. Als die anderen Diener das sahen, waren sie empört. Sie gingen zu dem König und erzählten ihm, was vorgefallen war. Da ließ der König den Mann rufen, dem er zuvor seine Schulden erlassen hatte, und sagte zu ihm, »Du herzloser Diener, ich habe dir deine großen Schulden erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Müsstest du nicht dann auch mit diesem Diener Mitleid haben, so wie ich mit dir Mitleid hatte?« Der König war so zornig, dass er den Mann ins Gefängnis werfen ließ, bis er seine Schulden bezahlt hatte, bis auf den letzten Cent. Genauso wird mein Vater im Himmel mit euch verfahren, wenn ihr euch weigert, euren Brüdern und Schwestern zu vergeben. So viel der Predigttext. Petrus kommt zu Jesus und er zeigt sich hier Jesus und auch den anderen Jüngern gegenüber von seiner, wie er denkt, großherzigen Seite. Er möchte zeigen, Jesus, ich habe deine Worte verstanden, ich möchte sie beherzigen und sagt, ja, Vergebung ist wichtig. Die Wiederherstellung von zwischenmenschlichen Beziehungen steht im Vordergrund, das habe ich verstanden. Und Jesus, sicherlich gibt es auch aber auch diesen einen Punkt, an dem man dann sagen kann, sagen würde, jetzt ist aber genug. Genug ist genug. 1, 2, 3, lass es 4-mal sein, vergeben, ja, Aber ab einem gewissen Moment gibt es doch auch ein zu viel, oder? Aus reinem Selbstschutz gilt es doch dann auch irgendwann mal zu sagen, dass es jetzt mit der Vergebung auch mal genug ist. Sonst ist man doch irgendwann selbst der Dumme oder die Dumme, die alles mit sich machen lassen und deren Güte vielleicht sogar von anderen schamlos ausgenutzt wird. Ganz im Sinne des englischen Sprichworts, das es damals sicherlich so noch nicht gab, aber wir vielleicht kennen, fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. Also betrüge mich einmal, leg mich einmal rein, dann sollst du dich schämen, machst du es ein zweites Mal, sollte ich mich schämen, weil ich das immer noch mit mir machen lasse und nicht daraus gelernt habe. Und siebenmal, das ist doch eine hohe Zahl, oder? Sie steht doch auch für das Vollkommene. Also ist es doch eigentlich ein wirklich sehr großzügiges Angebot und ein sehr guter Richtwert, an dem man dann auch mal sagen kann, dass es jetzt auch mal gut ist mit der Vergebung, wenn siebenmal dieselbe Person mir irgendwie schuldig wird an mir. Oder, Jesus? Jesus macht mit seiner Antwort deutlich, dass Petrus etwas noch nicht vollkommen verstanden hat, worum es ihm aber geht. Und dass seiner Perspektive noch etwas fehlt, dass er etwas mit seiner Sicht noch nicht erfasst hat, was Jesus aber im Blick hat. Und er erzählt dann dieses Gleichnis, das ich eben vorgelesen habe. Und er erzählt von diesem Gleichnis dieses uneinsichtigen Schuldners oder wie es im Lutherdeutsch heißt, von dem Schalksknecht. Und eine Besonderheit in diesem Gleichnis ist, dass es da diese zusätzliche Ebene gibt, die Jesus hier einbringt und die Petrus und ich glaube, die auch wir manchmal nicht im Blick haben, wenn es um dieses Thema der Vergebung geht. Besonders dann, wenn wir selber davon betroffen sind, wenn wir Vergebung gewähren sollten oder vielleicht auch Vergebung empfangen müssten. Denn das, was Petrus hier bei sich vor Augen hat, das ist die Situation aus dem zweiten Teil des Gleichnisses. Zwei Menschen, die in der Hierarchie auf derselben Stufe stehen, also der Text sagt Knecht und Mitknecht, Diener und Mitdiener, beide sind sie halt Befehlsempfangende, stehen auf einer Stufe, die treffen aufeinander und der eine fordert beim anderen seine Schuld ein, sein Recht. Er will ja nicht etwas ihm klauen, sondern er möchte etwas zurückbekommen, was er ihm vorher geliehen hat. Und vielleicht hat er auch schon siebenmal diese Frist verlängert, ihm siebenmal Aufschub gewährt. Aber nun ist doch mal endgültig Zahltag. Jetzt will er auch mal sein Geld wieder haben. Es gibt keinen Ausschub mehr. Das Maß ist jetzt einfach mal voll. Jesus weist ihn darauf hin, dass davor schon etwas passiert ist. Und es findet hier ein Rollenwechsel statt. Der Mann, der von seinem Mitmenschen rigoros seine Schulden einfordert, hatte selber Schulden. Und zwar nicht bei einem Mitknecht, einem Mitdiener, einem auf selber Höhe, sondern bei dem König, der höchsten Autorität. Und auch er konnte seine Schulden nicht bezahlen. Einige Übersetzungen nennen uns da bestimmte Summen, die da im Raum stehen. Wenn man das Verhältnis nimmt, kommt dabei raus, dass diese Summe, die der Mensch dem König geschuldet hat, um 600.000 Mal höher war als das, was sein Mitknecht ihm geschuldet hat. Und es gibt hier verschiedene Parallelen zwischen diesen beiden Begegnungen, König und Schuldner und sein Mitschuldner. Beide benutzen fast die identischen Worte. Der erste benutzt noch das Wort Herr, seinem König gegenüber, aber sonst bitten beide, gib mir doch etwas Zeit, ich will dir alles zahlen. Der identische Satz, die identische Ausgangssituation. Der Unterschied liegt in der absurden Summe. Ich sagte es, 600.000 Mal höher ist die Summe, die der erste Schuldner dem König zahlen muss. Und wenn wir genau in den Text schauen, stellen wir fest, der König geht nicht auf die Bitte des Schuldners ein. Er bittet ihn, gib mir noch etwas Zeit, ich will dir alles zahlen. Der König gibt keinen erbetenen Aufschub, sondern aus Mitleid spricht der König diesem Menschen einen vollkommenen Schuldenerlass aus. Es ist nicht verlängert worden nach hinten hin. Es ist getilgt. Es ist weg. Und das ist so, so, so viel mehr als das, was der Schuldner sich überhaupt erbeten und erwünscht hatte. Viel mehr als das, was er eigentlich erwartet hatte. Und unter diesem Licht betrachtet, erscheint dann sein Verhalten überhaupt nicht mehr rechtmäßig, überhaupt nicht mehr logisch. Es ist absurd. Der Diener verweigert seinem Mitdiener das, worum er selbst gebeten hatte. Und jetzt stellt euch das noch einmal vor. Ihr hättet 600.000 Euro Schulden. Ich wünsche niemandem, dass er jemals diese Schuldenlast in irgendeiner Form spürt. Das ist mehr, als wahrscheinlich viele von uns in ihrem ganzen Leben je verdienen könnten oder würden. Mehr als eine halbe Million, 600.000 Euro, sei es einer Bank oder irgendeinem anderen Institut, die ihr abzahlen müsst, wo ihr dann wisst, ich arbeite und ich arbeite nicht mehr für mich, sondern um diese Schuld zu bezahlen. Und aus irgendeinem Grund kommt es dann zu diesem Gespräch und es heißt, wissen Sie was, wir streichen das. Sie müssen auch nicht nochmal 12 Jahre draufzahlen oder nicht halbieren, es ist Ihnen erlassen, es ist weg. Sie müssen nichts mehr zahlen. Ab dem Tag arbeiten Sie wieder für sich. Der Lohn, den Sie kriegen, können Sie behalten. Könnt ihr euch das vorstellen? Vielleicht ein bisschen? Nun, dann stellt euch vor, dass ihr dann losgeht an demselben Tag und ihr trefft einen Freund, eine Freundin auf der Straße, der ihr vor neulich mal 1 Euro für ein Eis, für die Parkuhr, für irgendwas geliehen habt. Die Person hat es nicht dabei und ihr geht an die Decke und faltet die zusammen. Wie kann das sein? Was ist das für eine unzuverlässige Person? Kriegt nicht mehr das Geld wieder. Ich will das sofort wieder, mein Geld. Ihr merkt selber, wie hirnrissig das ist. Wer würde das denn machen, diese beiden Szenarien so zusammenzubringen? Aber genauso verhalten wir uns, wenn es um das Thema Vergebung geht, sagt Jesus. Jedes Mal, wenn ich einem Menschen vergebe, groß oder kleine Sachen, dann ist es doch ein Wassertropfen von dem übervollen Fass der Vergebung, mit dem Gott mich zuvor überschüttet hat. Ich gebe eine Kleinigkeit weiter von dem vielen, was ich erfahren habe. Und wie ich es schon bei der letzten Predigt sagte, der springende Punkt ist nicht, dass wir bei Schuld, die uns widerfahren ist, es runterschlucken und sagen, alles vergeben, alles vergessen, ich bin großherzig, kein Thema, ist nie passiert. Das ist nicht Vergebung, weil dann bräuchte es ja keine Vergebung. Das ist diese falsch verstandene Großherzigkeit. Nein, das muss angesprochen werden, dass der Konflikt, die Konfrontation muss stattfinden. Aber das Ziel bei all dem ist es dann am Ende, dass die Vergebung erreicht wird und nicht, dass die Rache irgendwie aufgeschoben wird. Wenn es zu solchen Konfrontationen gibt, weil wir an jemandem schuldig geworden sind oder jemand an uns schuldig geworden ist, dann sollen wir immer diesen Konflikt angehen mit dem Ziel der Vergebung im Hinterkopf und niemals mit dem Ziel der Rache oder, wenn Rache vielleicht schon so hart ist, des Einstehens für unser Recht, dass wir das Gerechtigkeit Gewalt bekommen und der andere zu spüren bekommt, was er falsch getan hat. Und dann lesen wir diesen letzten Vers von Jesus und der kann einem schon Angst machen. Jesus sagt, genauso wie mein Vater, wird mein Vater im Himmel mit euch verfahren, wenn ihr euch weigert, euren Brüdern und Schwestern zu vergeben. Ist in den Evangelien und darüber hinaus eigentlich im ganzen Neuen Testament nicht immer wieder die Rede von dieser bedingungslosen Liebe Gottes, die uns gilt? Wie passt das denn zusammen, wenn nun hier doch davon die Rede ist, dass wir etwas tun können oder vielleicht eben unterlassen, das dann doch Einfluss darauf nimmt, auf Gottes rettendes Handeln uns gegenüber? Nun, ich glaube nicht, dass Jesus hier eine Situation beschreibt, in der wir wieder aus dieser Gnade Gottes herausfallen können. Ich würde sogar so weit gehen und behaupten, dass ich nicht glaube, dass wenn ein gläubiger Mensch zu einem Moment, zu einem Zeitpunkt stirbt, wo er noch mit irgendeinem anderen Mitmenschen unausgeräumte Schuld hat, der noch zwischen denen was steht, dass er deswegen seinen Platz in der Ewigkeit verliert, weil Gott sagt, hey, du hast nicht vergeben, du bist gestorben, es gibt kein Zurück mehr, jetzt bist du weg. Ich glaube, Gottes Anspruch und Gottes Vorstellung von unserem Leben und so wie die Wirklichkeit in dieser gefallenen Welt ist, das passt oft nicht zueinander. Und darunter leiden wir unter dieser Reibung. Und deswegen hat Gott sich ja auch auf den Weg in diese Welt gemacht, um uns zu erlösen. Aber ich glaube, es geht hier vielmehr um die Frage, ob überhaupt jemand etwas verstanden hat, worum es geht. Das, was uns rettet, das, was das Zerbrochene wiederherstellt, das ist nicht die Theorie, das ist kein Lehrkonstrukt über den christlichen Glauben, das, was wir tun sollten, was die richtige Moral, das richtige Miteinander ist. Das, was wir in unserem Kopf aufnehmen und bejahen und sagen, ja, das ist vernünftig, so sollten wir das machen. Wie zum Beispiel Gesetze, die sagen, das macht Sinn. Ja, gefällt mir nicht immer, aber ist schon okay, sollte man so machen, ist der beste Weg. Das, was uns rettet, und wir haben davon im Taufzeugnis auch vielleicht ein bisschen was gehört, ist die persönliche Begegnung mit diesem lebendigen Gott. Da, wo all die Theorie nicht mehr im Vordergrund steht, sondern ich diesem lebendigen Gott und sein gnädiges, zugewandtes Verhalten erfahre. Das ist es, was diese verändernde Kraft bewirkt. Diese Begegnung mit Gott macht mir deutlich, dass ich geliebt bin, dass uns vergeben wurde, dass wir angenommen sind, dass wir wertvoll sind, dass wir ihn aber Vater nennen dürfen. Das ist nichts, was wir mit dem Kopf aufnehmen, sondern das ist diese Begegnung mit Gott, die alles verändert. Diese Begegnung mit Gott in meinem Leben. Egal, ob sie jetzt spektakulär ein brennender Dornbusch oder viele kleine Schritte sind, die sich aneinander reihen und uns deutlich machen, wer Gott ist. Auch völlig nüchtern. Diese Begegnung mit Gott macht mich zu einem neuen Menschen. Einem Menschen, der mit Christus verbunden ist, wo die Bibel sagt, Christus wird ein Teil von mir. Wenn Christus ein Teil von mir ist und er gleichzeitig für diese Vergebung steht, aber du nicht vergeben möchtest, sondern auf dein Recht pochst, dann stellt sich die Frage, ob du nicht die Frage, ob du die Gnade vielleicht verloren hast, sondern vielmehr, ob du sie wirklich jemals erfahren und davon ergriffen wurdest. Es mag hart klingen, das so zu sagen, aber Jesus macht es an seinem Beispiel deutlich. Jemand, der 600.000 Euro erlassen bekommen hat und dann auf sein Recht um einen Euro pocht, der hat etwas Wichtiges, etwas Entscheidendes nicht verstanden, er hat es nicht erfahren in seinem Leben, sonst würde er nicht zu diesem Schluss kommen. Sonst wäre eine solche Reaktion nicht denkbar. Und ich möchte das mal an einem anderen, ganz praktischen Beispiel deutlich machen. Das ist eigentlich kein Beispiel, es ist vielmehr ein Experiment, das ich mit euch gemeinsam jetzt einmal durchführen möchte. Keine Angst, ihr müsst dazu nicht aufstehen. Die, die zu Hause sind, können auch von dort aus mitmachen. Ihr sollt Folgendes gleich mit mir zusammen tun. Ich möchte, dass ihr einmal ausatmet und dann tief einatmet durch die Nase. Und wenn ihr eingeatmet habt, dann haltet ihr kurz inne, aber ihr atmet dann nicht aus, sondern ihr atmet dann nochmal ein. Und dann nochmal und nochmal. Versucht es, bis es nicht mehr geht, der Punkt wird kommen und dann atmet ihr aus. Ich sage gleich, bitte gebt Acht auf euch, auf eure körperlichen Grenzen. Ich möchte nicht, dass hier gleich jemand umkippt. Aber macht mal diese Erfahrung und probiert mal dieses Experiment mit mir aus. Also einmal schön ausatmen. Jetzt einatmen. Geht nicht mehr, ja. Da kommt was raus aus der Lunge. Vergebung ist so wie die Luft in unseren Lungen. Um die Lunge zu füllen, braucht es Platz. Und diesen Platz gibt es nur, wenn der vorhergehende Atemzug wieder ausgeatmet wurde. Wenn wir darauf bestehen, den Atem anzuhalten und die Luft, oder eben im Bild gesprochen, die Vergebung für uns zu behalten, statt sie jemandem anderen zu geben, der sie braucht, vielleicht durch Mund-zu-Mund-Beatmung, um in diesem Bild zu bleiben, Wenn wir diese Vergebung, diese Luft nur für uns behalten, dann drohen wir irgendwann zu ersticken. Dann sind wir selbst die Leidtragenden. Gibt es irgendeine Sache in der Bibel, die euch einfällt, die von Gott kommt, die gut ist für uns Menschen und von der er gesagt hat, das hortet aber mal, das sollte kein anderer, nur ihr selber bekommen? Mir ist nichts eingefallen. Das Manna in der Wüste, behaltet es für einen Tag vor dem Schabbat, zweimal für zwei Tage, aber nicht für euch horten. Die Liebe, die ich euch gebe, die Vergebung, die ich euch gebe, der Segen, den ich euch gebe, ihr sollt nicht die Endstation davon sein, das soll bei euch nicht enden. Ihr sollt Kanäle sein von dem, was ihr überreich empfangen habt, das sollt ihr weitergeben, damit ihr diese überfließenden Ströme des lebendigen Lebens, des lebendigen Wassers seid, die die Menschen segnen. Wir sind herausgefordert, diese Vergebung, die wir bekommen haben, weiterzugeben. Sonst schaden wir am Ende uns selbst. Und ein letztes: Vergebung ist nicht einfach. Das, wenn ich hier so theoretisch darüber rede, klingt das wie, ja, das macht man doch einfach, dann machen wir das doch jetzt. Wenn mir jemand einen beistellt und ich falle böse hin, dann kann ich der Person vermutlich schneller und besser vergeben, als wenn jemand meine Wohnung anzündet und abbrennen lässt. Oder schlimmer noch, jemand, den ich sehr liebe, aus meiner Familie Leid antut, sie vielleicht sogar tötet. Vergebung ist von der Art, vom Prozess, von dem, was es uns kostet, nicht immer dasselbe. Ich möchte das nicht gleich tun. Aber auch wenn es ein Prozess ist, sagt Jesus, das Ziel ist immer die Vergebung, dass wir dorthin kommen und nicht die Rache, nicht das Pochen auf dem, was uns schuldig geblieben ist. 7-mal jemandem vergeben? Jesus sagt Petrus mit seiner Antwort: Petrus, wenn du immer noch zählst, wie oft du jemandem vergeben hast, dann hast du eigentlich wirklich noch gar nicht vergeben, sondern du schiebst die Rache nur auf. Dann eben halt das nächste Mal. Dann lasse ich heute Gnade werden, aber der Tag des Herrn wird kommen und dann geht's ab. 70 mal 7 mal, das sind 490 Mal. Das ist nicht die richtige Zahl, die Jesus meint und dann beim 491. Mal sagt, auch ja, das stimmt, jetzt ist es zu viel. Er möchte vielmehr damit sagen, versuch gar nicht erst zu zählen. Versuch nicht den Überblick zu kriegen. Was machst du, wenn du dich bei 183 Mal verzählst? Fängst du dann an oder tust du ihm zu Unrecht, dem anderen Menschen, weil du dann zu wenig gewährst? Du verlierst doch den Überblick. Nein, Petrus, vergib einfach. So wie Gott dir vergeben hat. Amen.